Er betrat die Lichtung und schritt ohne zu zögern in den Kreis. Dort blieb er stehen und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Ja, es kam jetzt schneller, fester. Das Gras schrie ihm grün entgegen. Er hatte den Eindruck, er würde überall an Fingern und Handflächen grüne Farbe haben, wenn er sich bückte und mit den Händen hindurchstrich. Er widerstand einem schalkhaften Drang, das Experiment auszuprobieren. Aber er hörte keine Stimme des Orakels, keine sexuelle Erregung. Er trat vor den Altar und stand einen Augenblick davor. Es war ihm fast unmöglich, zusammenhängend zu denken. Seine Zähne fühlten sich seltsam im Kopf an. Die Welt enthielt zu viel Licht. Er kletterte auf den Altar und legte sich zurück. Sein Verstand wurde zu einem Dschungel voll seltsamer Gedankenpflanzen, die er vorher niemals gesehen oder auch nur vermutet hatte, einem Weidendschungel, der um eine Meskalinquelle herumgewachsen war. Der Himmel war Wasser, und er hing freischwebend darüber. Der Gedanke versetzte ihm ein Schwindelgefühl, das fern und unwichtig schien. Verse eines alten Gedichtes fielen ihm ein, aber kein Kinderlied, nein. Seine Mutter hatte Drogen und ihre Notwendigkeit gefürchtet, wie sie Kort und die Notwendigkeit gefürchtet hatte, dass er die Jungen schlug. Dieser Vers stammte aus einer der Ansiedlungen im Norden, wo immer noch Menschen inmitten von Maschinen lebten, die für gewöhnlich nicht funktionierten, und die ab und zu Menschen verschlangen, wenn sie doch funktionierten. Der Vers wurde immer wieder heruntergeleiert und erinnerte ihn auf eine zusammenhanglose Weise, die typisch für die Wirkung des Meskalin war, an den Schnee, der in einer Glaskugel gefallen war, die er als Kind gehabt hatte, geheimnisvoll und halb fantastisch, fern von des Menschen Zugriff ruht, das seltsame, die Höllenglut. In den Bäumen, die über die Lichtung hingen, waren Gesichter. Er betrachtete sie voll abstrakter Faszination. Dort war ein grüner, sich windender Drache, dort eine Waldnymphe mit lockenden Zweigenarmen, dort ein lebender, von Schleim überwucherter Totenschädel. Gesichter. Gesichter. Plötzlich bog sich das Gras auf der Lichtung und wogte. »Ich komme. Ich komme.« Ein vages Regen seines Fleisches, wie tief bin ich gesunken, dachte er. Einst liebkoste ich Susan im süßen Heu und jetzt dieses hier. Sie presste sich auf ihn, ein Leib aus Wind, eine Brust aus plötzlich wohlriechendem Jasmin, Rosen und Geißblatt. »Sprich deine Prophezeiung«, sagte er. Sein Mund fühlte sich an, als wäre er voll Metall. Ein Seufzen, ein leises Weinen. Die Genitalien des Revolvermannes fühlten sich zusammengeschrumpelt und hart an. Über sich und jenseits der Gesichter in den Bäumen konnte er die Berge sehen, hart und brutal und voller Zähne. Der Leib drückte sich gegen ihn, rang mit ihm, er spürte, wie er die Hände zu Fäusten ballte. Sie hatte ihm eine Vision von Susan geschickt. Susan war über ihm, die liebreizende Susan am Fenster, die mit über Schultern und Rücken fallendem Haar auf ihn wartete. Er wandte den Kopf ab, doch ihr Gesicht folgte ihm. Jasmin, Rosen, Geißblatt, altes Heu, der Geruch der Liebe, liebe mich.
»Die Prophezeiung«, sagte er.
»Bitte«, weinte das Orakel, »sei nicht so kalt, es ist immer so kalt hier.« Hände glitten über seinen Körper, betasteten ihn, setzten ihn in Brand, lockten ihn, zogen ihn. Eine schwarze Spalte. Die ultimate Hure, feucht und warm. »Nein, trocken, kalt, steril.« »Zeig eine barmherzige Regung, Revolvermann. Ach, bitte, ich flehe dich an, Barmherzigkeit.«
»Hättest du Barmherzigkeit mit dem Jungen?«
»Welchem Jungen? Ich kenne keinen Jungen. Ich brauche keinen Jungen. Oh, bitte, Jasmin, Rosen, Geißblatt, trockenes Heu mit seiner Ahnung von Sommerklee, aus uralten Urnen gegossenes Öl, Lust für das Fleisch.«
»Danach«, sagte er,
»jetzt, bitte, jetzt.« Er ließ seinen Verstand als Antithese von Gefühlen auf sie eindringen. Der Leib, der über ihm hing, erstarrte und schien zu schreien. Zwischen seinen Schläfen fand ein kurzes, heftiges Tauziehen statt. Sein Verstand war das graue und faserige Tau. Lange Augenblicke war außer dem leisen Hauchen seines Atems und der leichten Brise, welche die Gesichter in den Bäumen bewegte, blinzeln und Grimassen schneiden ließ, nichts zu hören. Kein Vogelsang. Ihr Griff lockerte sich, wieder war ein leises Schluchzen zu hören. Jetzt muss es schnell gehen, sonst würde sie ihn verlassen. Jetzt zu bleiben würde eine Schwächung für sie bedeuten, vielleicht sogar ihre ureigene Art von Tod. Er spürte bereits, wie sie sich zurückzog, um den Kreis aus Steinen zu verlassen. Der Wind wogte gequält durch das Gras. »Prophezeiung«, sagte er, ein schmuckloses Substantiv. Ein schluchzendes, müdes Seufzen. Er hätte ihr beinahe die Barmherzigkeit gewähren können, um die sie bat, aber...
Da war Jake.
Wäre er gestern Nacht etwas später gekommen, hätte Jake wahnsinnig oder tot sein können.
Dann schlafe.
Nein, also Halbschlaf. Der Revolvermann betrachtete die Gesichter in den Bäumen. Dort wurde zu seiner Unterhaltung ein Schauspiel gegeben. Welten stiegen vor ihm auf und stürzten wieder. Reiche wurde auf glitzerndem Sand erbaut, wo Maschinen für die Ewigkeit in abstrakter elektronischer Ekstase arbeiteten. Reiche gingen unter und fielen. Räder, die sich wie stumme Flüssigkeit gedreht hatten, liefen langsamer, fingen an zu quietschen, fingen an zu kreischen, blieben stehen. Sand erstickte die Edelstahlabflüsse konzentrischer Straßen unter dunklem Himmel voll kalten Juwelen gleichen Sternen. Und über alles wehte der sterbende Wind der Veränderung hinweg und trug den Zimtduft des späten Oktobers mit sich. Der Revolvermann sah zu, wie die Welt sich weiter drehte und versank in Halbschlaf.
3. Das ist eine Schicksalszahl.
3.
Ja, 3 ist mystisch. 3 ist im Herzen des Mantras.
Welche 3?
Wir sehen nur zum Teil. Solchermaßen ist der Spiegel der Weissagung verdunkelt.
Sag mir, was du kannst.
Der Erste ist jung und dunkelhaarig, er steht am Rande von Raub und Mord, ein Dämon hat von ihm Besitz ergriffen. Der Name des Dämons heißt Heroin.
Was ist das für ein Dämon? Ich kenne ihn nicht, nicht einmal aus Kindergeschichten.
Wir sehen nur zum Teil, solchermaßen ist der Spiegel der Weissagung verdunkelt. Es gibt andere Welten, Revolvermann, und andere Dämonen, diese Gewässer sind tief.
Der Zweite.
Sie kommt auf Rädern. Ihr Verstand ist hart wie Stahl, doch ihr Herz und ihre Augen sind weich. Mehr sehe ich nicht.
Der Dritte.
In Ketten.
Der Mann in Schwarz?
Wo ist er?
Nahe. Du wirst mit ihm sprechen.
Wovon werden wir sprechen?
Von dem Turm.
Der Junge. Jake. Erzähl mir von dem Jungen.
Der Junge ist eine Pforte zum Mann in Schwarz. Der Mann in Schwarz ist eine Pforte zu den Dreien. Die 3 sind dein Weg zum dunklen Turm.
Wie kann das sein? Warum muss es sein?
Wir sehen nur zum Teil. Solchermaßen ist der Spiegel...
Gott verfluche dich!
Kein Gott hat mich verflucht.
Werd nicht vorlaut, Ding. Ich bin stärker als du. Wie nennt man dich? Sternendirne? Hure der Winde?
Manche leben von der Liebe, welche zu den alten Städten kommt. Selbst in so traurigen und bösen Zeiten, manche Revolvermann leben von Blut. Sogar wie ich weiß vom Blut kleiner Jungen, kann er nicht verschont werden. Doch,
wie?
Lass ab, Revolvermann, brich dein Lager ab und reise nach Westen. Im Westen besteht noch Nachfrage nach Männern, die von der Kugel leben.
Ich bin durch meines Vaters Pistolen und durch Mortens Verrat gebunden.
Morten ist nicht mehr. Der Mann in Schwarz hat seine Seele verschlungen, das weißt du.
Ich bin gebunden.
Dann bist du verflucht.
Benütze mich für deine Zwecke, Hure.
Eifer. Der Schatten schwang sich über ihn, umhüllte ihn. Plötzliche Ekstase, welche lediglich von einer Milchstraße der Schmerzen unterbrochen wurde, so schwach und hell wie uralte Sterne, die im Untergang rot werden. Auf dem Höhepunkt ihres Liebesaktes kamen ungebetene Gesichter zu ihm. Sylvia Pitzen, Alice, die Frau aus Tal, Susan, Eileen, 100 andere.
Und schließlich, eine Ewigkeit später, stieß er sie von sich. Er war wieder bei klarem Verstand, müde bis auf die Knochen
und voller Ekel. »Nein, es ist doch nicht genug, es...«
»Lass mich in Ruhe«, sagte der Revolvermann. Er richtete sich auf und wäre beinahe vom Altar gestürzt, bevor er auf die Füße kam. Sie fasste ihn zögernd an.
»Geißblatt, Jasmin, duftendes Rosenöl!«
Und er stieß sie heftig von sich und fiel auf die Knie. Er richtete sich strauchelnd auf und torkelte trunken zum Rand des Kreises. Er taumelte hinaus und spürte, wie ihm eine gewaltige Last von den Schultern fiel. Er holte erschauernd und schluchzend Atem. Als er sich entfernte, konnte er spüren, wie sie an den Gitterstäben ihres Gefängnisses stand und ihm nachsah, wie er von ihr ging. Er fragte sich, wie lange es dauern mochte, bis wieder jemand die Wüste durchquerte und sie hungrig und allein hier vorfand. Einen Augenblick fühlte er sich zwergenhaft angesichts der Möglichkeiten der Zeit.
»Du bist krank!«
Jake sprang auf, als der Revolvermann zwischen den letzten Bäumen hervorkam und ins Lager wankte. Jake hatte zusammengekauert vor den Überresten des winzigen Feuers gehockt, hatte den Kieferknochen im Schoß gehabt und untröstlich an den Knochen des Kaninchens genagt. Nun lief er mit einem besorgten Ausdruck auf den Revolvermann zu, da Roland das volle, hässliche Gewicht seines bevorstehenden Verrats spüren ließ, der, wie er spürte, nur der erste von vielen sein mochte.
»Nein«, sagte er, »nicht krank, nur müde, ausgelaugt.« Er deutete abwesend auf den Kieferknochen. »Den kannst du wegwerfen.«
Jake warf ihn rasch und heftig weg und wischte sich anschließend die Hände an seinem Hemd ab. Der Revolvermann setzte sich, fiel beinahe, nieder. Er spürte die schmerzenden Gelenke und den schwerfälligen, trägen Verstand. Die unliebsamen Nachwirkungen des Meskalins. Auch an seine Lenden pochte ein dumpfer Schmerz. Er drehte sich mit sorgfältigen, gedankenlosen Bewegungen eine Zigarette. Jake sah ihm zu. Der Revolvermann verspürte den plötzlichen Impuls, ihm zu sagen, was er erfahren hatte, doch dann verwarf er den Gedanken voller Entsetzen. Er fragte sich, ob ein Teil von ihm, Verstand oder Seele, nicht im Verfall begriffen waren.
»Wir schlafen heute Nacht hier«, sagte der Revolvermann. »Morgen klettern wir. Ich gehe später ein Stück weg und sehe zu, ob ich uns etwas zum Essen erlegen kann. Aber jetzt muss ich schlafen. Okay?«
»Klar.« Der Revolvermann nickte und lehnte sich zurück. Als er erwachte, fielen lange Schatten über die kleine, grasbewachsene Lichtung.
»Mach ein Feuer«, sagte er zu Jake, und warf ihm Feuerstein und Stahl zu. »Kannst du damit umgehen?«
»Ja, ich glaube schon.« Der Revolvermann schritt zum Weidenheim, dann nach links an ihm entlang. An einer Stelle, wo sich der Wald zu einer breiten, grasbewachsenen Schneise öffnete, trat er in den Schatten zurück und blieb still stehen. Er konnte leise, aber deutlich das Klick-Klick-Klick-Klick-Klick hören, während Jake Funken schlug. Er stand 10, 15, 20 Minuten, ohne sich zu bewegen. Dann kamen drei Kaninchen und der Revolvermann zog. Er erlegte die beiden Fettesten, häutete sie, weidete sie aus und trug sie ins Lager. Jake hatte das Feuer entfacht. Das Wasser kochte bereits darüber. Der Revolvermann nickte ihm zu. Gute Arbeit. Jake errötete vor Freude und gab ihm schweigend Feuerstein und Stahl zurück. Während der Eintopf kochte, nutzte der Revolvermann das letzte Tageslicht, um zum Weidenhain zurückzugehen. In der Nähe des Teiches schlug er Reben ab, die am sumpfigen Ufer des Wassers wuchsen. Später, wenn das Feuer zu Kohlen niedergebrannt war und Jake schlief, würde er sie zu Seilen flechten, die später vom begrenzten Nutzen sein konnten. Aber irgendwie glaubte er nicht, dass ihnen das Klettern besonders schwer fallen würde. Er empfand ein Gefühl der Schicksalshaftigkeit, das er nicht einmal mehr als seltsam betrachtete. Die Weinreben bluteten grünen Saft auf seine Hände, während er sie zu dem wartenden Jake trug. Sie standen mit der Sonne auf und packten innerhalb einer halben Stunde zusammen. Der Revolvermann hoffte, er könnte noch ein Kaninchen schießen, wenn diese sich auf der Schneise zum Fressen einfanden, aber die Zeit war knapp und es zeigte sich keins. Das Bündel mit ihren verbleibenden Lebensmitteln war jetzt so leicht, dass Jake es mühelos tragen konnte. Er war kräftiger geworden, der Junge. Das konnte man sehen. Der Revolvermann trug das Wasser, das er frisch an einer der Quellen geschöpft hatte. Die drei Rebenseile schlang er sich um den Bauch. Sie machten einen großen Bogen um den Kreis aus Steinen. Der Revolvermann befürchtete, der Junge könnte neuerliche Angst empfinden, doch als sie auf einer felsigen Anhöhe darüber vorbeigingen, warf Jake ihm lediglich einen flüchtigen Abschiedsblick zu und sah dann einen im Wind schwebenden Vogel nach. Schon bald waren die Bäume weniger hoch und saftig, die Stämme waren gekrümmt und die Wurzeln schienen in einer gequälten Jagd nach Wasser mit dem Boden zu ringen.
»Alles ist so alt«, sagte Jake düster, als sie eine Rast machten. »Gibt es hier nichts Junges?«
Der Revolvermann lächelte und stieß Jake mit dem Ellbogen an. »Du bist doch jung«, sagte er. »Wird das Klettern schwer sein?« Der Revolvermann sah ihn eigentümlich an.
»Die Berge sind hoch. Glaubst du nicht, dass das Klettern schwer werden wird?«
Jake sah ihn mit umwölkten und verwirrten Augen an.
»Nein.«
Sie gingen weiter. Die Sonne stieg zum Zenit, schien dort kürzer zu verweilen als während der ganzen Durchquerung der Wüste, und zog dann weiter und gab ihnen ihre Schatten zurück. Felsgesimse ragten aus der Erde empor wie die Arme gigantischer, im Erdreich vergrabener Lehnstühle. Das kümmerliche Gras wurde gelb und verbrannt. Schließlich versperrte ihnen ein tiefer, schornsteinartiger Riss den Weg, und sie erklommen einen niederen, verwitterten Felsvorsprung, um sie herum und über sie hinweg zu gelangen. Der uralte Granit war in Abschnitte geborsten, die stufenähnlich waren, und das Klettern ging leicht vonstatten, wie sie beide intuitiv geahnt hatten. Auf der etwas mehr als einen Meter breiten Kuppe blieben sie stehen und sahen über das abfallende Land zur Wüste zurück, die sich wie eine riesige gelbe Pfote um das Hochland legte. Weiter entfernt gleiste sie wie ein weißes Schild, das Auge blendete, und verbarg sich noch weiter entfernt hinter waberndem Hitzeflimmern. Der Revolvermann verspürte gelindes Erstaunen darüber, dass diese Wüste ihn um ein Haar umgebracht hätte. Von der Stelle, wo sie im Kühlen standen, machte die Wüste sicher einen momentanen Eindruck, aber keinen tödlichen. Sie wandten sich wieder der Aufgabe des Kletterns zu, kletterten über an ein Mikado-Spiel gemahnete Felswände und hasteten niedergekauert geneigte Felsflächen empor, in denen Quarz und Glimmer funkelten. Der Felsen fasste sich angenehm warm an, aber die Luft war merklich kühler geworden. Am Spätnachmittag hörte der Revolvermann leises Donnergrollen, doch die steile Silhouette der Berge verbarg den Regen auf der anderen Seite noch. Als die Schatten purpurn wurden, lagerten sie im Überhang eines vorspringenden Felsplateaus. Der Revolvermann verankerte ihre Decke oben und unten und schuf so einen behelfsmäßigen Windfang. Sie saßen an dessen Rand und sahen zu, wie der Himmel eine Decke über die Welt breitete. Jake ließ die Beine über den Vorsprung baumeln. Der Revolvermann drehte seine abendliche Zigarette und sah Jake halb belustigt an. »Dreh dich nicht im Schlaf herum«, sagte er, »sonst wirst du in der Hölle aufwachen.« »Werde ich nicht«, antwortete Jake ernst. »Meine Mutter hat gesagt...« Er verstummte. »Was hat sie gesagt?« »Dass ich wie ein Toter schlafe«, beendete Jake seinen Satz. Er sah den Revolvermann an und dieser sah, dass der Mund des Jungen zitterte, so sehr bemühte er sich, Tränen zurückzuhalten. »Nur ein Junge«, dachte er, und der Schmerz durchbohrte ihn wie der Eispickel, den einem zu viel kaltes Wasser manchmal in die Stirn treiben kann. »Nur ein Junge. Warum?« Dumme Frage. Wenn ein an Leib oder Seele verletzter Junge Kort diese Frage gestellt hatte, dieser uralten, mitgenommenen Kampfmaschine, deren Aufgabe es gewesen war, den Söhnen von Revolvermännern die Anfänge dessen beizubringen, was sie wissen mussten, hatte Kort geantwortet, »Warum ist ein krummer Buchstabe, der nicht gerade gemacht werden kann? Kümmere dich nicht um das Warum, steh einfach auf, Dummkopf, steh auf, der Tag ist noch jung.«
»Warum bin ich hier?« fragte Jake. »Warum habe ich alles vergessen, was vorher war?«
»Weil der Mann in Schwarz dich hierher geholt hat«, sagte der Revolvermann, »und wegen des Turms. Der Turm steht an einer Art Energiebrennpunkt in der Zeit.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Ich auch nicht«, sagte der Revolvermann, »aber es ist etwas geschehen, nur in meiner eigenen Zeit. Die Welt hat sich weitergedreht, pflegen wir zu sagen, das haben wir stets gesagt, aber jetzt dreht sie sich schneller. Etwas ist mit der Zeit geschehen.« Sie saßen schweigend nebeneinander. Ein leichter, aber dennoch beißender Wind zupfte an ihren Beinen. Irgendwo in einer Felsspalte erzeugte er ein hohles Huuu.
»Woher kommst du?« fragte Jake.
»Aus einem Land, das nicht mehr existiert. Kennst du die Bibel?«
»Jesus und Moses, klar doch.«
Der Revolvermann lächelte. »Ganz recht. Mein Land hatte einen biblischen Namen. Es hieß Neu-Kanaan. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Im biblischen Kanaan sollte es so große Trauben gegeben haben, dass die Menschen sie auf Schlitten transportieren mussten. So groß wurden unsere nicht, aber es war ein fruchtbares Land.«
»Ich weiß von Odysseus«, sagte Jake zögernd. »Kam er auch in der Bibel vor?«
»Vielleicht«, sagte der Revolvermann. »Die Schrift ging verloren. Mit Ausnahme der Teile, die ich auswendig lernen musste.
Aber die anderen...«
»Es gibt keine anderen«, sagte der Revolvermann. »Ich bin der Letzte.« Ein kleiner, siechender Mond ging auf und warf seinen schlitzäugigen Blick in das Durcheinander der Felswände, in dem sie saßen.
»War es schön? Deine Heimat, dein Land?«
»Wunderschön«, sagte der Revolvermann abwesend. »Es gab Felder und Flüsse und Morgennebel. Aber das ist nur hübsch. Meine Mutter pflegte das zu sagen. Und dass das einzig wirklich Schöne Ordnung und Liebe und Licht sind.« Jake gab einen unverbindlichen Laut von sich. Der Revolvermann rauchte und dachte daran, wie es gewesen war.
Die Nächte im riesigen Mittelsaal, hunderte prunkvoll gekleideter Gestalten, die im langsamen, gemessenen Walzerschritt gingen oder mit den schnelleren, leichtfüßigeren Bewegungen der Polkam, in seinen Armen Eileen, deren Augen strahlender als die kostbarsten Edelsteine waren, der Schein der kristallgeschmückten elektrischen Lichter, das sich in den frisch frisierten Haaren der Kurtisanen und ihrer halb zynischen Freier brach. Der Saal war riesig gewesen, eine Insel des Lichts, deren Alter unermesslich war wie das des ganzen mittleren Palastes, der aus beinahe 100 aus Stein gebauten Schlössern bestand. 12 Jahre war es her, seit er ihn zum letzten Mal gesehen hatte, und als er ihn endgültig hinter sich gelassen und das Gesicht abgewendet und die erste Spur des Mannes in Schwarz verfolgt hatte, da hatte Roland großes Leid empfunden. Schon damals, vor 12 Jahren, waren die Mauern eingestürzt gewesen, wuchs Unkraut in den Gärten, nisteten Fledermäuse zwischen den größten Balken des Mittelsaales, hallte das leise Huschen und Zwitschern von Schwalben durch die Galerien. Die Wiesen, wo Kord ihnen Bogenschießen und Pistolenschießen und die Falkenjagd beigebracht hatte, waren Heu und Timotheusgras und wilden Reben gewichen. In der riesigen und hallenden Küche, wo Hex dereinst seinen eigenen schäumenden und wohlschmeckenden Hof gehalten hatte, hatte sich eine groteske Kolonie langsamer Mutanten eingenistet, die ihn aus der barmherzigen Dunkelheit von Speisekammern und gewaltigen Säulen heraus angeglotzt hatten. Der warme, vom beißenden Geruch beratenden Rind- und Schweinefleisches erfüllte Dampf war der klammen Feuchtigkeit von Moos gewichen, und in den Ecken, wo nicht einmal die langsamen Mutanten sich hinwagten, wuchsen riesige weiße Pilze. Die gewaltige Eichentür des Kellers stand offen, und von dort war der durchdringendste Geruch von allen gekommen, ein Geruch, der mit seiner platten Endgültigkeit sämtliche harten Tatsachen von Verfall und Auflösung zu symbolisieren schien, der ätzende, scharfe Geruch von Wein, der zu Essig geworden war. Es hatte keine Mühe gekostet, das Gesicht gen Süden zu wenden und das alles hinter sich zu lassen, aber es hatte ihm im Herzen wehgetan. »War Krieg?« fragte Jake. »Noch besser«, sagte der Revolvermann und schnippte die letzte Glut seiner Zigarette fort. »Es war eine Revolution. Wir haben die Schlacht gewonnen und den Krieg verloren. Niemand hat den Krieg gewonnen. Es sei denn die Plünderer. Es muss noch Jahre später reichlich zu holen gegeben haben.«
»Ich wünschte mir, ich hätte dort gelebt«, sagte Jake sehnsüchtig.
»Es war eine andere Welt«, sagte der Revolvermann. »Und jetzt ist Schlafenszeit.« Der Junge, der nur noch ein dunkler Schatten war, drehte sich auf die Seite und kuschelte sich unter eine lose, über ihn geworfene Decke. Der Revolvermann saß noch eine Stunde Wache bei ihm und hing seinen langsamen, ernsten Gedanken nach. Dieses Meditieren war etwas Neues für ihn, etwas Ungewöhnliches, etwas auf eine melancholische Weise Angenehmes, aber dennoch völlig ohne praktischen Wert. Für Jakes Probleme gab es keine andere Lösung als die, welche das Orakel vorhergesagt hatte, und das war schlichtweg unmöglich. Die Situation mochte etwas Tragisches an sich haben, aber das sah der Revolvermann nicht. Er sah nur die schicksalhafte Vorherbestimmung, die immerzu da gewesen war. Schließlich gewann sein natürlicherer Charakter wieder die Oberhand und er schlief tief und traumlos. Am folgenden Tag fiel das Klettern schwerer, während sie sich weiter auf das schmale V des Gebirgspasses zuarbeiteten. Der Revolvermann bewegte sich gemächlich, immer noch ohne Eile. Auf dem harten Gestein unter ihnen war keine Spur des Mannes in Schwarz zu sehen, aber der Revolvermann wusste, dass er vor ihnen diesen Weg genommen hatte, nicht nur aufgrund der Route seines Aufstieges, als er und Jake ihn winzig und insektenähnlich vom Vorgebirge aus gesehen hatten. Sein Geruch wurde von jeder kalten Windböe heruntergetragen. Es war ein öliger, zynischer Geruch, der in seiner Nase so bitter schmeckte wie das Aroma des Teufelsgrases. Jakes Haar war viel länger geworden und lockte sich am Halsansatz. Er kletterte verbissen und bewegte sich sicher und ohne erkennbare Höhenangst, wenn sie Klüfte überquerten oder sich ihren Weg an Felsüberhängen hinaufbahnten. Er war schon zweimal an Stellen hinaufgeklettert, die der Revolvermann nicht bezwingen konnte. Dort hatte Jake eins der Seile verankert, so dass sich der Revolvermann Hand für Hand hatte hochziehen können. Am darauffolgenden Morgen kletterten sie durch eine kalte, klammfeuchte Wolkenbank, die die Sicht auf die darunterliegenden Berghänge verbarg. In den tieferen Felsnischen lag fester, körniger Schnee. Er glitzerte wie Quarz und seine Beschaffenheit war so trocken wie Sand. An diesem Nachmittag fanden sie einen einzigen Fußabdruck in einem der Schneeflecken. Jake betrachtete ihn einen Augenblick voll entsetzter Faszination
Dann sah er auf, als rechnete er damit, den Mann in Schwarz selbst zu sehen, der in seinem eigenen Fußabdruck Gestalt annahm. Der Revolvermann tippte ihm auf die Schulter und deutete geradeaus, geh, der Tag geht zu Ende. Später schlugen sie im letzten Tageslicht ihr Lager auf einem breiten, flachen Sims nordöstlich des Passes auf, der ins Herz des Gebirges hineinschnitt. Die Luft war eisig kalt. Sie konnten die Wölkchen ihres Atems sehen und das feuchte Donnergrollen im rot-purpurnen Abendrot war surrealistisch und ein wenig irrsinnig. Der Revolvermann dachte, der Junge könnte anfangen, ihm Fragen zu stellen, aber Jake stellte keine Fragen. Der Junge schlief fast auf der Stelle ein. Der Revolvermann folgte seinem Beispiel. Er träumte wieder von dem dunklen Ort in der Erde, dem Kerker, und von Jake als Heiligenbild aus Alabaster mit einem Nagel durch die Stirn. Er erwachte stöhnend und griff instinktiv nach dem Kieferknochen, der nicht mehr da war, und er rechnete damit, das Gras des uralten Hains zu spüren. Stattdessen spürte er Felsen und die dünne, kalte Höhenluft in den Lungen. Jake schlief neben ihm, aber sein Schlaf war unruhig. Er warf sich hin und her und murmelte unverständliche Worte und jagte seine eigenen Phantome. Der Revolvermann legte sich schweren Herzens nieder und schlief ebenfalls wieder. Sie waren eine weitere Woche unterwegs, bevor sie das Ende vom Anfang erreichten. Für den Revolvermann ein bewegter, 12 Jahre dauernder Prolog vom endgültigen Untergang seiner Heimat bis zum Auserwählen der anderen drei. Für Jake war das Tor ein seltsamer Tod in einer anderen Welt gewesen. Für den Revolvermann war es ein noch seltsamerer Tod gewesen. Die endlose Jagd nach dem Mann in Schwarz durch eine Welt ohne Karten oder Erinnerung. Cuthbert und die anderen waren nicht mehr. Alle dahin. Randolph, Jamie und Curry, Eileen, Susan, Morton. Ja, auch ihn hatten sie nach unten gezerrt. Und Pistolenschüsse waren zu hören gewesen, doch selbst das hat einen bitteren Beigeschmack gehabt. Bis schließlich nur noch drei der alten Welt übrig geblieben waren. Drei gleich grässliche Karten aus einem schrecklichen Tarotblatt. Der Revolvermann, der Mann in Schwarz und der dunkle Turm. Eine Woche nachdem Jake den Fußabdruck gesehen hatte, sahen sie den Mann in Schwarz einen kurzen Augenblick der Zeit. In diesem Augenblick war dem Revolvermann, als könnte er die tiefe Bedeutung des dunklen Turms selbst beinahe begreifen, denn dieser Augenblick schien sich zur Ewigkeit zu dehnen. Sie gingen weiter nach Südwesten und kamen an einen Punkt, etwa auf halbem Weg durch das zyklopenhafte Gebirgsmassiv, und gerade als das Vorankommen zum ersten Mal wirklich schwierig zu werden schien, die scheinbar vorspringenden eisbedeckten Simse und steilen Felsvorsprünge über ihnen weckten ein unangenehmes Schwindelgefühl in dem Revolvermann, schritten sie wieder am Rand des schmalen Passes abwärts. Ein eckiger, zickzackförmiger Pfad führte sie auf den Grund der Schlucht, wo ein an den Ufern vereister Gebirgsbach sich mit wilder, schiefergrauer Wildheit aus dem Hochland herab ergoss. An diesem Nachmittag hielt der Junge inne und sah den Revolvermann an, der angehalten hatte, um sich in dem Gebirgsbach das Gesicht zu waschen.
»Ich rieche ihn«, sagte Jake.
»Ich auch.«
Vor ihnen hatte der Berg seine letzte Verteidigung aufgebaut. Eine riesige, unbezwingbare Granitplatte, welche bis in Wolken verhangene Unendlichkeiten anstieg. Der Revolvermann rechnete jeden Augenblick damit, dass eine Biegung des Baches sie zu einem tiefen Wasserfall und unbesteigbar glattem Fels bringen würde, Sackgasse. Doch die Luft hier besaß die seltsam vergrößernde Eigenschaft, die hochgelegenen Orten eigen ist, und es dauerte noch einen ganzen Tag, bis sie das gewaltige Granitantlitz erreichten. Der Revolvermann verspürte wieder das grauenhafte Ziehen der Erwartung, das Gefühl, dass endlich alles innerhalb seiner Reichweite lag. Am Ende musste er sich zurückhalten, um nicht in Laufschritt zu verfallen. »Warte!« Der Junge blieb unvermittelt stehen. Sie befanden sich vor einer scharfen Haarnadelkurve des Baches. Er schäumte und gischtete mit Macht um den erodierten Hang eines riesigen Sandsteinblocks herum. Sie waren den ganzen Morgen im Schatten des Gebirges dahingeschritten, während die Schlucht immer schmaler geworden war. Jake zitterte heftig. Sein Gesicht war blass geworden.
»Was ist denn los?«
»Lass uns umkehren«, flüsterte er. »Lass uns rasch umkehren.«
Das Gesicht des Revolvermannes war hölzern. »Bitte?«
Das Gesicht des Jungen war verzerrt. Sein Kiefer zitterte vor unterdrücktem Schmerz. Sie konnten sogar durch die Felsschicht ein Donnern hören, das so konstant wie Maschinen in der Erde klang. Der Ausschnitt des Himmels, den sie noch sehen konnten, hatte über ihn eine turbulente gotische Graufärbung angenommen,
Warme und kalte Luftströmungen trafen aufeinander und bekämpften sich. »Bitte! Bitte!« Der Junge hob eine Faust, als wollte er dem Revolvermann auf die Brust schlagen.
»Nein!«
Das Gesicht des Jungen nahm einen verwunderten Ausdruck an. »Du wirst mich umbringen. Er hat mich das erste Mal umgebracht. Und du wirst mich jetzt umbringen.«
Der Revolvermann spürte die Lüge auf den Lippen. Er sprach sie aus. »Dir wird nichts geschehen. Und eine noch größere Lüge. Ich werde aufpassen.«
Jakes Gesicht wurde grau, er sagte nichts mehr. Er streckte widerstrebend die Hand aus und er und der Revolvermann gingen um die Haarnadelkurve herum. Sie standen der letzten steilen Felswand und dem Mann in Schwarz von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Er stand nicht mehr als 6 Meter über ihnen, direkt rechts neben dem Wasserfall, der sich aus einem großen zerklüfteten Loch im Felsen ergoss. Unsichtbarer Wind zerrte und zupfte an seinem Kapuzengewand. Er hielt einen Stab in einer Hand. Die andere Hand streckte er ihnen seinem spöttischen Willkommensgruß entgegen. Er wirkte wie ein Prophet. Und speziell auf dem Felsgesimse unter dem dahinrasenden Himmel wie ein Prophet des Untergangs. Seine Stimme war die Stimme von Jeremias.
»Revolvermann, wie genau du die alten Prophezeiungen erfüllst, guten Tag und guten Tag und guten Tag!« Er lachte, und das Lachen hallte über das Donnern des Wasserfalls.
Der Revolvermann hatte ohne nachzudenken und offenbar ohne ein Klicken motorischer Relais die Pistolen gezogen. Der Junge kaute rechts hinter ihm ein winziger Schatten. Roland feuerte 3-mal, bevor er seine verräterischen Hände unter Kontrolle bringen konnte. Die Echos warfen ihre Bronzetöne gegen das Felsental, das sie umgab, und übertönten das Tosen von Wind und Wasser. Ein Granitschauer stob über den Kopf des Mannes in Schwarzen weg, ein zweiter links von seiner Kapuze, ein dritter rechts von ihm. Er hatte 3-mal sauber daneben geschossen. Der Mann in Schwarz lachte, ein volles, herzliches Lachen, das die verklingenden Echos der Schüsse herauszufordern schien.
»Würdest du alle deine Antworten so leichtfertig umbringen, Revolvermann?«
»Komm herunter«, sagte der Revolvermann, »ringsumher sind überall Antworten.« Wieder dieses laute, höhnische Lachen. »Ich habe keine Angst vor deinen Kugeln, Roland. Deine Vorstellung von Antworten macht mir Angst. Komm herunter!«
»Auf der anderen Seite, glaube ich«, sagte der Mann in Schwarz, »auf der anderen Seite werden wir viel zu reden haben.« Sein Blick fiel auf Jake und er fügte hinzu, »nur wir beide.«
Jake wich mit einem leisen, wimmernden Schrei vor ihm zurück, und der Mann in Schwarz drehte sich herum, sein Gewand flatterte in der grauen Luft wie Fledermausflügel. Er verschwand in der Öffnung im Berg, als er das Wasser mit ungezügelter Wucht hervorschoss. Der Revolvermann nahm alle Willenskraft zusammen und schoss keine Kugel hinter ihm her. »Würdest du alle deine Antworten so leichtfertig umbringen, Revolvermann?« Nur das Geräusch von Wind und Wasser war noch zu hören. Ein Geräusch, das seit Jahrtausenden an diesem Ort der Einsamkeit erklang. Und doch war der Mann in Schwarz hier gewesen. Nach 12 Jahren hatte Roland ihn aus der Nähe gesehen, mit ihm gesprochen. Und der Mann in Schwarz hatte ihn ausgelacht. »Auf der anderen Seite werden wir viel zu reden haben.« Der Junge sah ihn mit dümmlich unterwürfigen Schafsaugen an, er zitterte am ganzen Körper. Einen Augenblick sah der Revolvermann das Gesicht von Alice, dem Mädchen aus Tal, über dem Gesicht des Jungen. Die Narbe leuchtete wie eine stumme Anklage und er empfand wütende Abscheu vor beiden. Erst viel später fiel ihm ein, dass die Narbe auf Alice' Stirn und der Nagel, den er in seinen Träumen durch Jakes Stirn gebohrt gesehen hatte, beide an derselben Stelle waren. Jake schien eine Ahnung seiner Gedanken zu spüren und ein Stöhnen entrang sich seiner Kehle, aber es war nur kurz. Er versiegelte es hinter seinen zusammengepressten Lippen. Er hatte das Zeug zu einem prachtvollen Mann, vielleicht sogar zu einem eigenständigen Revolvermann, wenn er nur genügend Zeit hatte. Nur wir beide. Der Revolvermann verspürte in einer tiefen, unbekannten Höhle seines Körpers einen großen, unheiligen Durst, einen Durst, den kein Wein löschen konnte. Welten erzitterten fast in Reichweite seiner Finger, und er bemühte sich auf eine instinktive Weise, sich nicht korrumpieren zu lassen, obschon er in seinem kühleren Denken wusste, dass dieses Bemühen vergeblich war und es immer sein würde. Es war Mittag. Er sah auf und ließ das wolkenverhangene, rastlose Tageslicht ein letztes Mal auf die nur allzu verletzliche Sonne seiner eigenen Rechtschaffenheit scheinen. Niemand bezahlt jemals mit Silberlingen dafür, dachte er. Der Preis eines jeden Bösen, notwendig oder unnötig, wird stets vom Fleisch bezahlt. »Komm mit mir oder bleib«, sagte der Revolvermann. Der Junge sah ihn nur stumm an, und für den Revolvermann hörte er in diesem letzten und entscheidenden Augenblick, der er sich von einem moralischen Prinzip freimachte, endgültig auf, Jake zu sein, und wurde nur zu dem Jungen, einer Unperson, die man herumschieben und benützen konnte. Etwas schrie in der windigen Stille. Er und der Junge hörten es beide. Der Revolvermann machte den Anfang, und Jake folgte ihm nach einem Augenblick. Sie erklommen gemeinsam den zerklüfteten Fels neben dem Wasserfall, der kalt wie Stahl war, und blieben dort stehen, wo der Mann in Schwarz vor ihnen gestanden hatte. Dann traten sie gemeinsam dort ein, wo er verschwunden war. Die Dunkelheit verschluckte sie.